SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Aufnehmen oder ablehnen. Nach der russischen Ankündigung einer Teilmobilisierung wird in der EU über den Schutz russischer Kriegsdienstverweigerer debattiert. Ohne jegliche Legitimation. In den besetzten Regionen der Ukraine finden seit heute Scheinreferenden für einen Beitritt zu Russland statt. Und weltweite Klimaproteste. Auch in Deutschland sind heute wieder viele Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Dazu gleich auch das SWR-Tagesgespräch. Aufnehmen oder abweisen, das ist die Frage, die man sich in der EU gerade stellt, wenn es um russische Kriegsdienstverweigerer geht. Auch Deutschland hat noch keine eindeutige Position gefunden und bleibt vage. Dass sich viele Russen weigern, im Rahmen der Teilmobilmachung in den Krieg gegen die Ukraine zu ziehen, das zumindest bewertet die Bundesregierung positiv. Entsprechend hat sich Regierungssprecher Hebestreit geäußert.
Natürlich zeichnet sich auch ab, dass es eine Fluchtbewegung aus Russland geben kann. Viele Russen, die nun einberufen werden, wollen sich auch nicht an diesem Krieg beteiligen. Auch das ist erstmal ein gutes Zeichen,
sagt Regierungssprecher Hebestreit. Seit der Mobilmachungsankündigung haben sich also bereits etliche Reservisten auch in Richtung Europa auf den Weg gemacht. Brüssel drängt deshalb auf eine einheitliche Lösung. Doch die scheint angesichts des hochemotionalen Streitthemas nicht in Sicht. Stefan Überbach berichtet.
Mehr als eine halbe Million Russinnen und Russen haben nach Angaben der EU-Kommission seit Kriegsbeginn ihre Heimat verlassen. Tendenz deutlich steigend. Vor allem junge Menschen wollen nach der verkündeten Teilmobilisierung nur noch eins, nämlich weg. Mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit dem Zug. Laut Pro-Asyl in Deutschland melden sich minütlich russische Männer und Frauen, die aus Angst vor dem Kriegsdienst und vor staatlichen Repressalien fliehen wollen. Für EU-Kommissionssprecher Peter Stano ist das eine Abstimmung mit den Füßen.
The Russian population is voting on Putin's policies.
Die Europäische Union ist natürlich solidarisch mit diesen Menschen, die den Mut haben, sich gegen das Putin-Regime zu stellen, heißt es in Brüssel. Die Frage ist nur, wie weit diese Solidarität reicht. Über eine Einreise in die EU entscheiden nämlich die Mitgliedstaaten und da gehen die Meinungen weit auseinander. Deutschland zeigt sich grundsätzlich offen. Michael Roth, Außenpolitiker der SPD.
Ich bin sehr dafür, dass Menschen, die Nein sagen zu diesem faschistischen Krieg, dass wir denen auch im freien Europa eine Zuflucht bieten. Und dafür brauchen wir jetzt schnelle und unbürokratische Lösungen über Visavergabe, auch über humanitäre Visa. Und ich hoffe, dass dort auch von der Europäischen Union und insbesondere von Deutschland aus ein klares Signal gesetzt werden kann.
Danach sieht es aber im Moment nicht aus, denn die EU hat gerade erst die Visavergabe für Russen stark eingeschränkt und ein Sonderaufnahmeprogramm für russische Kriegsdienstverweigerer ist bisher jedenfalls nicht geplant. Vor allem die Osteuropäer sind strikt dagegen. Lettlands Außenminister Edgar Rinkewitz schreibt auf Twitter:
Viele Russen, die jetzt wegen der Mobilisierung aus Russland fliehen, waren damit einverstanden, Ukrainer zu töten. Sie haben damals nicht protestiert. Es ist nicht richtig, sie als bewusste Verweigerer einzustufen. Es gibt erhebliche Sicherheitsrisiken, wenn man ihnen die Einreise erlauben würde. Und es gibt viele Länder außerhalb der EU, in die sie gehen können.
Auch Tschechien will russische Deserteure nicht ins Land lassen. Wer aus Angst vor der Mobilisierung fliehen will, hat keinen Anspruch auf ein humanitäres Visum, heißt es aus Prag. Und in anderen Ländern wird die Forderung laut, Russen nur dann einreisen zu lassen, wenn sie den Angriffskrieg in der Ukraine und die Putin-Politik in einer schriftlichen Erklärung ablehnen. Dabei hat eigentlich jeder, der in der EU um Schutz bitten will, einen Anspruch darauf, das auch tun zu können, sagt Kommissionssprecher Erik Mamer.
Wir haben gesetzliche Regelungen für Menschen, die fliehen wollen und sich auf humanitäre Gründe berufen. Die können in der EU Asyl beantragen. Es gibt also kein Vakuum.
Kein Vakuum, dafür aber eine Menge offener Fragen. Zum Beispiel, wie russische Kriegsdienstverweigerer überhaupt nach Europa kommen sollen. Estland und Lettland haben ihre Landgrenzen dicht gemacht. Direktflüge gibt es wegen der Russland-Sanktionen schon lange nicht mehr. Und Tickets in Drittländer sind kaum noch zu haben oder sehr teuer. Unklar ist auch, ob eine drohende Einberufung zum Militär als ausreichender Asylgrund gilt oder ob Flüchtlinge aus Russland überhaupt Asyl in Europa beantragen wollen, zumal dann für sie die üblichen Einschränkungen für Asylbewerber gelten würden. Eine Einreise aus humanitären Gründen müsste ebenfalls zunächst beantragt und genehmigt werden. genehmigt werden. Die Kapazitäten bei den Botschaften sind jedoch knapp. In Moskau sowieso, in Drittstaaten wie der Türkei laut Pro-Asyl inzwischen auch. Außerdem muss jeder Einzelfall genau geprüft werden. Das alles braucht Zeit. Zeit, die russische Frauen und Männer im Moment nicht haben.
Russische Reservisten also auf dem Weg ins sichere EU-Ausland, während in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten ein anderes absurdes Theater seinen Lauf nimmt. Die Abhaltung von Scheinreferenten um die vermeintliche Unterstützung der Bevölkerung dort für eine anschließende russische Annexion nachzuweisen. Dass solche Art Pseudo-Abstimmungen ohne jede völkerrechtliche Grundlage sind, ficht Russland dabei nicht an. Und so haben in vier dieser russisch besetzten Gebiete trotz scharfer internationaler Proteste die Vorarbeiten zur Annexion begonnen. Thomas Spickhofen berichtet.
Die Frage ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt auf den Wahlzetteln, die nun in den vier russisch besetzten Gebieten verteilt werden. Sind Sie damit einverstanden, heißt es da in schwarzen Lettern auf grauem Grund, dass dieses Gebiet die Ukraine verlässt, und sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gebiet ein unabhängiger Staat wird, der der Russischen Föderation als ein Subjekt der Föderation beitritt? Auf Russisch und auf Ukrainisch ist der Text verfasst und darunter dann zwei gleich große Kästchen, Ja und Nein. Am besten gar nichts machen, sagt Ivan Fedorov, der Bürgermeister von Melitopol im Süden der Ukraine. Ich appelliere an alle Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete, ignorieren Sie diese Fälschung, die jetzt geschieht, und hören Sie nicht auf sie. Die Teilnahme gehöre zu einem blutigen Plan, sagt Fedorov, zu einem Krieg gegen die Menschheit. Dies ist eine Eskalation des Konflikts gerade in den vorübergehend besetzten Gebieten. Der Feind will ein Gulag auf unserem Territorium errichten. Er will unsere Bevölkerung unterdrücken und foltern. Vermutlich mehr als 1 Million Menschen sind in den russisch besetzten Gebieten zu diesen sogenannten Referenden aufgerufen. Wie das offenbar abläuft, schildert Sergei Gaidai, der ukrainische Leiter der Militärverwaltung Luhansk. Die Städte werden abgeriegelt, damit die Menschen nicht wegfahren können. Die Taxifahrer werden gezwungen, die sogenannten Wahlkommissionen zu fahren. Sie kommen und besuchen Häuser und Wohnungen. Es gibt ein Video, in dem sie Menschen anbieten, zu wählen, aber das Video zeigt nicht, wer das Angebot macht. Es ist möglich, dass ein bewaffneter Mann hinter der Person steht, vielleicht auch mehr als einer. Wenn die Türen nicht geöffnet werden und die Kommission weiß, dass jemand da ist, kann sie sogar die Türen eintreten. Diejenigen, die abgestimmt haben, aber gegen einen Beitritt zu Russland sind, werden in einem Notizbuch notiert. Kiew droht Kollaborateuren in den eigenen Reihen mit Strafverfolgung wegen Hochverrats. Unterdessen hat der Kreml, der von einem Ja für einen Beitritt zu Russland ausgeht, eine rasche Annexion der Gebiete angekündigt. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow, das Verfahren für eine Aufnahme der Regionen könne schnell gehen. Peskow fügte hinzu, dass dann Versuche der Ukraine, sich die Gebiete zurückzuholen, als ein Angriff auf die Russische Föderation gewertet würden.
Die Zeit, es ist 18.13 Uhr. Im Iran riskieren gerade wieder viele Menschen ihr Leben, indem sie im ganzen Land auf die Straße gehen und gegen das Regime protestieren. Bei den landesweiten Demonstrationen sind bereits mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Grund für die jüngsten Proteste ist der Tod einer jungen Frau, die zuvor von der Sittenpolizei verhaftet worden war. Karin Sens ist unsere Iran-Korrespondentin. Frau Sens, Mahsa Amini, die junge Frau, die wegen ihres Kopftuchs verhaftet wurde, ist vor etwa einer Woche gestorben. Wie haben sich die darauffolgenden Proteste seitdem entwickelt?
Also die ersten Proteste waren am Tag drauf, sprich am Samstag vergangener Woche. Und da war es vor allem so, dass Mahsa Amini beerdigt wurde in ihrer Heimatstadt im Nordwesten des Landes. Da hat man schon, sage ich mal, erkennen können, dass es größere Proteste werden könnten. Auf der anderen Seite hat man im Iran immer wieder erlebt, dass solche Proteste eigentlich im Keim erstickt wurden. Aber es hat sich praktisch die ganze Woche immer und immer wieder gesteigert. Vor allem hat man auch in immer mehr Städten solche Proteste erlebt. Es ist für uns sehr schwer zu sehen, in wie vielen Städten insgesamt. Aber ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht, einfach auf der Karte zu gucken. Und es ist tatsächlich über das ganze Land verstreut. Also ob das jetzt im Norden oder im Süden, im Osten oder im Westen ist. Im Westen haben wir die meisten Informationen, weil dort eine sehr aktive kurdische Menschenrechtsorganisation sitzt, die von dort berichtet. Ob das allerdings ein Schwerpunkt ist, das lässt sich anhand dessen nicht feststellen.
Es gibt Tote und Verletzte und es werden eben auch viele Menschen festgenommen. Was haben die zu erwarten?
Gerade eben diese Menschenrechtsorganisation postet auf Twitter ganz viele Fotos von Menschen, die einmal gestorben sind, aber eben auch von welchen Umweltaktivisten beispielsweise, die sich da jetzt in diesen Protesten auch engagieren, die festgenommen wurden. Und sehr oft steht darunter der Verbleib unbekannt. Also ihre Verwandten haben offensichtlich nach der Festnahme keinen Kontakt mehr zu ihnen. Es kann auch eben passieren, dass beispielsweise sie im berüchtigten Gefängnis, im Evin-Gefängnis in Teheran landen werden oder aber möglicherweise auch wieder freigelassen werden. Aber das ist nach einer kurzen Zeit, zumindest im Moment, wie die Lage ist, eher unwahrscheinlich.
Ein Mittel des Regimes, diese Unruhen zu bekämpfen, ist ja auch der Eingriff ins Internet, also die Drosselung bzw. die Sperrung zum Beispiel von Twitter und Co. Inwieweit spielt das eine Rolle?
Das spielt eine ziemlich wichtige Rolle, denn das ist ein sehr bewährtes Mittel des Regimes bei solchen Protesten. Es hat einmal zur Folge, dass wir schwerer an Informationen bekommen, sprich das Ausland irgendwann möglicherweise nicht mehr darüber berichtet. So ist die Hoffnung des Regimes, weil man ja keine wirklich guten Informationen mehr hat. Aber der zweite Punkt ist mindestens genauso wichtig, nämlich, dass sich die Menschen im Iran sehr schwer vernetzen können, also untereinander absprechen können. Wo ist heute Abend eine Demonstration? Das findet in der Regel eh nicht direkt statt, weil sie mit Verfolgung rechnen müssen. Aber man sieht natürlich in den Tweets, in anderen Social-Media-Möglichkeiten, die oft noch mit einem extra Zugang trotz des Verbots erreichbar sind, wo wird demonstriert, da geht man am nächsten Tag möglicherweise wieder hin. Und das ist natürlich, wenn das Internet entweder komplett da runtergefahren ist oder aber zumindest gedrosselt ist, extrem schwierig für die Demonstranten. Bis jetzt hat sie das aber nicht stoppen können.
Für heute waren ja nicht nur Proteste, sondern auch Demonstrationen für das Regime angekündigt. Was wissen Sie darüber? Wie groß ist diese Seite der Regimeunterstützer?
Ja, also die Behörden haben dazu aufgerufen, nach dem Freitagsgebet eben auf die Straße zu gehen für das Kopftuch gegen diese Demonstrationen, gegen diese Unruhestifter, wie es eben drauf Transparenten beispielsweise hieß. Und da hat man eben auch entsprechende Parolen gerufen, auch die üblichen Parolen, nieder mit Amerika. Es sollen sich daran Tausende beteiligt haben, aber auch dazu habe ich keine verlässlichen Informationen. Das sind Informationen von staatsnahen Medien.
Unsere Korrespondentin Karin Senz mit Informationen zu den Protesten im Iran. Internationaler Klimastreik heute in zahlreichen Städten weltweit. Die Forderungen sind bekannt. Es geht um deutlich mehr Klimaschutz, den konsequenten Ausstieg aus Gas und Kohle und eine Verkehrswende für Deutschland, um nur einige Ziele zu nennen. Organisiert werden die Proteste wie gewohnt von der Initiative Fridays for Future. Nicht nur in Berlin, Hamburg oder Köln hat es Demos gegeben. Auch im Südwesten sind heute Tausende auf die Straße gegangen. In Rheinland-Pfalz war das in Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Mainz und in Baden-Württemberg, Stuttgart, Ulm, Karlsruhe und in Freiburg. Auch dort haben junge Leute zum Klimastreik aufgerufen.
Wir sind hier! Wir sind laut! Wollt ihr uns die Zukunft nach? We are unstoppable! Another world is possible!
Hallo Leute, heute wird die Schule gestürmt. Heute ist großer Klimastreik. Kommt alle mit, wir treffen uns alle auf dem Synagogenplatz.
In kleinen Gruppen ziehen die Klimaschützer durch die Edith-Stein-Schule für Agrar- und Hauswirtschaft und werben in den Klassenzimmern für die Großdemonstration in der Innenstadt.
Wollt ihr was retten oder wollt ihr lieber hier in der Schule sitzen und was über die Verdauung lernen?
Also es gibt keine Konsequenz aus einem Klassenbucheintrag. Es wird einfach nur aufgeschrieben, dass sie gehen. Das wissen die Schüler und die dürfen auf die Demo gehen. Es gibt da keine Konsequenzen.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind geteilter Meinung über die Aktion.
Also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass möglichst viele aufstehen und hier die Notwendigkeit aufzeigen. Es muss was getan werden. Der Zeitpunkt ist natürlich vielleicht nicht günstig, aber wann ist der Zeitpunkt günstig? Und es ist wichtig, dass jetzt viele aufstehen und zeigen, dass wir handeln müssen, dass es in die richtige Richtung geht.
Also die Schüler, die jetzt gehen können, können gehen. Ich mache jetzt weiter Unterricht.
Wenig später versammeln sich Tausende auf dem Platz der alten Synagoge, um gemeinsam zu tanzen und gegen die Leugner der Klimakrise zu protestieren.
Wie absurd ist es, etwas anderes zu behaupten, wenn Millionen von Menschen ihr Zuhause verlieren? Wenn Landwirtinnen in Deutschland mit Dürren zu kämpfen haben und überall in Europa die Wälder brennen? In welcher Welt leben wir?
Dann ziehen die Demonstranten aller Altersstufen durch die Freiburger Innenstadt und machen immer wieder mit Sitzblockaden auf ihre Forderung nach einer klimagerechten Welt aufmerksam. In der Kaiser-Josef-Straße frage ich ältere Menschen, die auf einer Bank sitzen, was sie von der Großdemonstration halten.
Sehr gut, ja.
Wir sind ja eigentlich mitgelaufen, nur jetzt setzen wir uns hin statt auf den Boden, weil wir nicht mehr hochkommen. Wir müssen endlich aufwachen. Und ich finde es erstaunlich, dass so viele junge Menschen so friedlich miteinander demonstrieren und unterschiedlichste Gruppierungen auch zusammenfinden. Das ist einfach toll.
Ja, der Bericht von Sebastian Bargon über die Klimaproteste in Freiburg. Und über die Proteste, diesen internationalen Aktionstag, habe ich kurz vor der Sendung mit der Sprecherin von Fridays for Future Deutschland gesprochen, Daria Sotodé. Meine erste Frage an Sie, Frau Sotodé, wie sieht Ihre Bilanz dieses heutigen Protesttages aus? Zufrieden mit der Beteiligung oder hätten Sie sich mehr erwartet?
Wir sind sehr zufrieden. Es waren enorm viele Menschen hier. Es war ein wahnsinnig tolles Bild, als wir durch die Straßen gezogen sind. Und jetzt während der Endkundgebung stehen noch so viele Menschen da, sind dabei, rufen mit. Wir sind sehr zufrieden.
Mhm. Mobilisieren für den Klimaschutz dürfte in diesen Zeiten von Energiekrise und Ukraine-Krieg dreimal schwerer sein als in Vorkriegszeiten. Inwieweit hat diese aktuelle Situation Auswirkungen auf die Agenda von Fridays for Future? Wo, in welchen Bereichen haben Sie Ihre Forderungen angepasst?
Wir haben eigentlich dieselben Forderungen wie immer, da sie immer noch nicht erfüllt wurden. Und zwar, dass wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten müssen, und zwar sozial gerecht. Und das wird gerade deutlicher denn je, wie wichtig, also wie sehr Sozialpolitik und Klima zusammengehören und die Lösungen dafür auch eigentlich denselben Weg einschlagen. Mhm. Wir merken gerade, dass viele Menschen Geldsorgen haben, nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung zahlen. Die Ursache dafür ist dieselbe. Und wir können die Klimakrise bekämpfen und diese Energiekrise mit den gleichen Mitteln bekämpfen.
Mhm. Aber das heißt auch, es gilt für Sie auch in dem Fall, dass im Winter möglicherweise nicht genügend Energie A zum Heizen und B zum Weiterbetrieb von Industrie und anderen Unternehmen zur Verfügung stehen würde. Heißt es trotzdem für Sie, Sie bleiben dabei, vorankommen beim Ausbau der Erneuerbaren, Schluss mit fossilen Energien?
Absolut. Wenn wir die Erneuerbaren rechtzeitig ausgebaut hätten, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation und wären nicht so enorm abhängig von Gas, das aus autokratisch regierten Staaten importiert wird. Jetzt sind wir leider in der Situation, weil die Politik nicht rechtzeitig gehandelt hat. Und das zeigt nochmal, sowas darf nicht wieder passieren. Nächsten Winter dürfen wir nicht wieder in eine solche Situation kommen. Deshalb müssen wir jetzt anfangen, die Erneuerbaren massiv auszubauen.
Aber Sie haben ja gerade selbst den Konjunktiv benutzt, wenn wir ausgebaut hätten rechtzeitig. Das heißt ja auch für Sie, wir haben nicht genug Energie über erneuerbare Energien. Kann man dann in dieser Situation wirklich fordern, mit den fossilen Energien Schluss zu machen?
Natürlich können wir das nicht genau jetzt machen, aber so schnell wie möglich. Und wir müssen gleichzeitig die Erneuerbaren massiv ausbauen. Das schließt sich ja nicht aus. Und bei dieser Forderung bleiben wir, denn der Ausbau erneuerbarer Energien kommt der Allgemeinheit zugute, kommt jedem Einzelnen zugute und vor allem den Menschen, die gerade Existenzängste haben, die gerade enorm unter Druck stehen. Aber natürlich braucht es in dieser Krise auch gezielte Entlastung. Und deshalb fordern wir eben auch, dass es eine Energiegrundsicherung gibt, dass Menschen, die jetzt gerade Sorge haben, nicht genug Strom zu bekommen, nicht bezahlen zu können, frieren zu müssen, dass diese Menschen entlastet werden. Denn das kann nicht sein, dass Menschen mit solchen Sorgen in den Winter gehen.
Mhm. Genau, Sie fordern ein milliardenschweres Sondervermögen zur Finanzierung des Klimaschutzes in Deutschland, unter anderem auch, indem Energieunternehmen stärker besteuert werden. Gerade diese Energieunternehmen werden derzeit ja aber im Gegenteil noch mit Steuergeld und bald wahrscheinlich auch mit einer Gasumlage gestützt. Ist das also der komplett falsche Weg, den die Bundesregierung da einschlägt?
Es ist der falsche Weg, fossile Energien weiterhin zu subventionieren und so sehr zu unterstützen. Das war ja schon so lange das Problem, dass massiv, also große Mengen Geld in die fossile Wirtschaft fließen. Und das muss aufhören.
Gilt das jetzt auch zum Beispiel, was die Stützung solcher angeschlagenen Energiegroßimporteure angeht wie Uniper? Sehen Sie das da auch so, dass man im Grunde da nicht mehr rein investieren darf?
Es ist leider so, dass wir gerade nicht alle fossilen Energiequellen direkt abschalten können. Und deshalb müssen wir hin und wieder notgedrungen, oder muss die Regierung notgedrungen, Unternehmen retten, verstaatlichen, das Ganze selbst unter ihre Kontrolle bringen. Auf lange Sicht aber sollte es das Ziel sein, dass wir so schnell wie möglich davon wegkommen.
Vielen Dank, Daria Sotoudé, Sprecherin von Fridays for Future im SWR-Tagesgespräch. Hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel Ende letzten Jahres Geheimnisverrat begangen? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit einiger Zeit ein Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags. Der Sachverhalt ist kompliziert. Es geht um einen suspendierten Polizeiinspekteur, ein dubioses Anwaltsschreiben und die Weitergabe dieses Schreibens an einen Journalisten. Heute nun sollte der CDU-Politiker persönlich vor dem Ausschuss aussagen. SWR-Landeskorrespondentin Astrid Maisol, erklären Sie uns doch zunächst nochmal, worum es bei dieser Untersuchung genau geht.
Beim Thema Geheimnisverrat geht es um ein Fax des Anwalts des suspendierten Polizeiinspekteurs. Denn nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, dass er eine Kollegin sexuell belästigt haben soll, musste der natürlich seinen Arbeitsplatz räumen. Das heißt, die Dienstwaffe wurde abgegeben, durfte auch nicht mehr das Gebäude betreten. Und sein Anwalt schrieb dann ein Fax mit einem Gesprächsangebot an das Innenministerium, ob man nicht darüber reden könne, ob es denn der Rechtsweg sein müsse. Strobel selbst hat das immer wieder ein Versuch der Mauschelei genannt, auch heute wieder. Er sagte, das sei nicht mit ihm zu machen. Und dann hat er sich entschlossen, so begründet er das heute, aus maximaler Transparenz einem Journalisten dieses Schreiben weiterzugeben. Und da wurde dann die Staatsanwaltschaft doch tatsächlich hellhörig. Wie können so interne Dinge aus dem Innenministerium eigentlich öffentlich werden?
Also Thomas Strobel sieht das völlig anders als offenbar diejenigen, die diesen Vorwurf erheben. Wie hat er das heute im Ausschuss nochmal begründet?
Thomas Strobel sagt, dieses Fax ging auf einem allgemein zugänglichen Gerät im Innenministerium ein. Das heißt, es kann gar kein Geheimnis deswegen gewesen sein. Und wo kein Geheimnis verletzt wurde, müsse dann die Staatsanwaltschaft auch gar nicht ermitteln. Und deswegen hat das Innenministerium zunächst ja auch keine Ermächtigung dazu erteilt. Trotzdem laufen ja nun seit Monaten Ermittlungen gegen Strobel wegen eines etwas leicht anders gelagerten Tatbestandes, weil er nämlich dazu angestiftet haben soll, dieses Fax weiterzugeben.
Und wie haben die Mitglieder des Ausschusses auf Strobels Aussagen heute reagiert? Wurde er da richtig in die Zange genommen oder war das eher ein lockerer Spaziergang für den Innenminister?
Nee, locker war das keineswegs. Anfangs war das doch eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre. Mit den Fragen der Opposition kam Strobel dann aber doch immer mehr in Bedrängnis, wurde sichtbar angespannt. Denn es ist ja auch klar, die Opposition sucht jetzt nach vielen kleinen Details, um zu hinterfragen, wie konnte denn der Inspekteur der Polizei, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, überhaupt so schnell auf einen so wichtigen Posten kommen? Und gab es Zweifel an seiner Eignung. Strobel selbst sagt nein, sein Ruf sei tadellos gewesen und es habe auch niemand parteipolitisch Einfluss genommen, um den Inspekteur der Polizei da auf irgendeinen Posten zu hieven.
Und wie geht's jetzt weiter in dieser Untersuchung?
Es könnte ein langer Tag für Strobel heute werden. Die Befragung läuft noch weiter und da muss er dann natürlich aufpassen, dass ihm in den Antworten, je länger der Tag wird, dann auch keine Fehler unterlaufen. In den nächsten Sitzungen des Untersuchungsausschusses bis ins neue Jahr hinein, die sind ja schon angesetzt, werden dann weitere Zeugen gehört. Und da geht es dann ja darum, insgesamt drei Themenbereiche aufzuklären. Also die sexuelle Belästigung in der Polizei, die Beförderungspraxis in der Polizei und eben auch Strobels Umgang damit.
Noch ist also nicht klar, zu welchem Ergebnis dieser U-Ausschuss kommen wird. Dennoch die Frage, welche Auswirkungen hätte es, wenn das Gremium eine Schuld Strobels erkennen könnte?
Ja, es gab heute schon viele spannende Momente bei den Fragen der SPD an Strobel, der ja genau darlegen sollte, wie schnell er denn nun die angeblichen Vorwürfe gegen den Inspekteur der Polizei aufklären lassen wollte. Die Opposition hat da Kartons von Akten durchforstet und die Frage ist, Wie gut gelingt es denn nun der Opposition, ihre These zu belegen, dass der Inspekteur der Polizei da auf einen Posten gehievt werden sollte? Und zur Frage, ob Strobel ein Dienstgeheimnis verletzt hat oder nicht, dazu gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansichten. Ich schätze es so ein, dass vor allem die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ausschlaggebend sein dürften. Denn münden die in eine Anklage oder gar in eine Verurteilung, dann ist es schon schwer für einen Verfassungsminister, seinen Posten auch zu halten.
Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel hat heute vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Informationen von SWR-Landeskorrespondentin Astrid Maisoll.